Das Schreiben ist für mich immer ein Suchen. Und das ist ein Suchen nach patriarchalen Dynamiken in mir selbst, aber es ist auch ein Suchen nach Identität und Verortung. Dieses Suchen war jetzt nicht eine literarische Entscheidung, sie war das Ergebnis meiner eigenen Lebensrealität.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast, Begegnungen in der, wie so oft, digitalen Teeküche. Und es ist Samstagmorgen. Ich freue mich voll, dass wir es jetzt geschafft haben, nachdem wir auch schon des Öfteren hin und her geschrieben haben. Aber bevor ich jetzt zu viel rede, würde ich dich einmal bitten, dich selber vorzustellen.
Ich bin Fikre Anhalt-Untasch. Ich bin Schriftsteller und politischer Bildner und interessiere mich für Männlichkeiten, Antifeminismus, Geschlechtergerechtigkeit und die Konstruktion und Dekonstruktion von migrantisch markierten Männlichkeiten in Deutschland. Das ist so das, was ich tue.
Ich habe jetzt im Vorfeld überlegt, weil wir haben uns ja gar nicht auf so ein Thema geeinigt. Das, was so ein bisschen den Anlass gegeben hat, war, dass gerade dein zweites Buch erschienen ist. Ich habe das hier vor mir liegen. Zwischen uns liegt August und ich habe es auch schon ganz begeistert gelesen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir über sehr, sehr viele Themen im Kontext Schule, Bildung, deiner Arbeit, deinen unterschiedlichen Arbeitsbereichen sprechen können. Ich bin gespannt, was aus diesem Gespräch wird. Mach es aber gerne transparent, dass das so ein bisschen der Aufhänger war, zu sagen, okay, das zweite Buch kommt jetzt raus. Ich schreibe dir nochmal und deshalb erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist ja auch immer ein ganz spannender Prozess. Vielleicht bevor wir in das Thema Schule einsteigen, wie geht's dir gerade damit?
Erstmal Dankeschön für die Glückwünsche. Mir geht's gut damit. Ich bin durch diverse Phasen gegangen in den letzten Wochen von, das Buch ist am 21. August erschienen, also auch im August. Und seitdem, genau, habe ich schon Lesungen gehabt. Es gab so Presse, dann gab es Phasen, wo ich dann dachte, oh nein, das Buch sieht niemand, was passiert eigentlich? Und dann verrennt man sich so ein bisschen in so eine Social-Media-Logik und versucht die ganze Zeit zu gucken, wer postet, ist was. Und dann ist es auch so eine krasse Aufmerksamkeitsökonomie letztendlich. Aber ich habe so meinen Frieden damit geschlossen, dass die Leute, die das erreichen, die wird es erreichen. Und die Leute, die zu den Lesungen kommen, die kommen zu den Lesungen. Und ich glaube, wenn ich sonst weiter so machen würde, dann würde ich mich wirklich verrückt machen. Insofern, mir geht's gut. Ich hatte eine wirklich wunderschöne Premiere und und jetzt freue ich mich auf alles, was kommt. Tatsächlich.
Voll schön. Ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst, wie vielleicht auch dein Schreiben mit der Arbeit, die du auch gerade schon genannt hast, so zusammenhängt. Ich glaube, wenn man liest, dann kann man es schon rauslesen und trotzdem sind es ja auch unterschiedliche Bereiche. Da hoffe ich, dass wir auch drauf zu sprechen kommen. Ich würde aber ganz standardmäßig hier im Podcast damit einsteigen, ein bisschen über Schule anzufangen oder Bildung im weitesten Sinne. Ich benutze auch immer ständig diesen Bildungsbegriff, obwohl ich auch denke, dass wir den erstmal definieren müssten. Aber das ist eine andere Story, also jetzt einfach mal so im allgemeinen Verständnis ins Gespräch zu kommen über diese Satzanfänge, mit denen ich immer einsteige. In dem Wissen, dass das erste Impulse sind und mit Sicherheit nicht allumfänglich irgendwie alle Gedanken innerhalb von so Satzanfängen geteilt werden können. Hast du Lust, das zu machen?
Auf jeden Fall.
Okay, dann bräuchte ich eine erste Zahl zwischen 1 und 40.
16.
Wenn ich eine Sache im Schulsystem ändern könnte, wäre es?
Wäre es die Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems, um mehr Chancengleichheit zu ermöglichen. Ja, ich würde dafür petieren, dass wir diese Dreigliedrigkeit abschaffen und mehr auf Leben, gemeinsames, längeres Lernen setzen.
Yes, bin so, danke. Auch wenn ich selber an einem Gymnasium bin, Leute wundern sich dann ganz häufig, wenn man das als so Lehrerin am Gymnasium auch sagt, aber es ist so und ich wäre natürlich dabei. Okay, eine zweite Zahl.
32.
Eine Schulgemeinschaft ist dann solidarisch, wenn?
Wenn sie versucht, alle Personen mitzudenken, sie auch Räume für Menschen schafft, die unterschiedliche Lernbedürfnisse haben, dann, genau, sie hat alle Lernbedürfnisse im Blick.
Yes. Dritte Zahl.
Vier.
Ein Satz, den ich von einer Lehrkraft nie vergessen habe, ist.
Wow. Ja, ich schmelze auf der Bühne wie Butter. Das hat mir meine Grundschullehrerin Frau Kanya erzählt. Ich habe in der Grundschule mit meinem guten Freund Mauri, haben wir uns immer montags zur Aufgabe gemacht, also bevor es diesen kleinen Sitzkreis gab, vor der Frühstückspause, es gab ja mal Frühstückspause, und vor der Frühstückspause haben wir immer so ein Playback performt vor der Klasse. So aktuelle Lieder, und genau, da waren wir zum ersten Mal auf der Bühne, und das war ganz, genau, da hat Frau Kanya meine Eltern gesagt, dass ich auf der Bühne schmelzen würde wie Butter. Diesen Satz kann ich nicht vergessen.
Wie poetisch, ja, den würde ich, glaube ich, auch nicht vergessen. Voll schön. Ich bin ein bisschen auf diesen Satzanfang gekommen, weil, also diese Fragen habe ich am Anfang des Podcasts oder haben wir am Anfang des Podcasts nicht gestellt. Da haben wir immer nach einer Anekdote gefragt. Ganz oft sind dann so bestimmte Sätze gefallen. Also ganz oft haben irgendwie Gästinnen von sich selber erzählt, ich kann mich noch voll gut daran erinnern, dass so einzelne Sätze oder, ach, das müsste jetzt auch nicht ein Satz gewesen sein, aber so bestimmte Aussagen von Lehrkräften sie geprägt haben. Ich fand es immer total spannend, natürlich jetzt auch aus so einer LehrerInnen-Perspektive, wie stark solche Sachen im Kopf hängen bleiben. Ich kenne das auch von mir selber. Also der Satz, der mir immer sofort in den Sinn kommt, ist, also ich würde noch nicht mal sagen, dass es ein ganzer Satz war, aber mein Mathelehrer der 8. Klasse, also ich hatte so in der 7 und 8 oder so bei der Mathe, der war auf dem Abiball, wo ich dann auch war, und wir standen irgendwie nebeneinander an der Bar und er sagte zu mir, Nicole, du hier? Und das ist jetzt super crazy, ja, okay, aber auch, also jetzt im negativen Sinne ein Satz, aber ich glaube, das ist der Satz, der mir immer in den Sinn kommen wird, also diese eine Aussage, wo ich so dachte, fuck you.
So. Also wow.
Total.
Was ist das? Also.
Ja, genau. Aber ich glaube, deshalb ist, finde ich, diese Frage oder diesen Satzanfang auch immer sehr spannend, weil das so sehr unterschiedliche Perspektiven und Sätze bei den Personen sein können. Hast du denn gerade eigentlich noch viel mit Schule zu tun? Gibt es Überschneidungspunkte? Und wenn ja, welche sind das so? Oder ist das eher in so einem abstrakten Sinne?
Also wenn ich vielleicht ein paar Sätze einführend sagen kann, also ich bin ja leider auch ein Kind, das in dem, oder ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem Schule und Bildung, Bildungsaspiration immer eine richtige Rolle gespielt hat, weil mein Vater Lehrer war. Das heißt, das System Schule war mir immer auch aus einer Lehrerinnenperspektive immer sehr bewusst, und ich hatte, glaube ich, einen Wissensvorsprung, was das anging. Ich hatte dann auch immer sehr viel Empathie für LehrerInnen, und ich war auch mal sehr die Person, die sehr gerne auch mit LehrerInnen gechillt hat. Ich war so der Streber wirklich. Das heißt, die gesamte Familie väterlicherseits sind auch alles LehrerInnen bei mir in der Türkei. Das heißt, Bildung hatte immer einen ganz großen Stellenwert bei uns. Und ich hatte früher auch immer den großen Traum, auch Lehrer zu werden. Ich wollte Englisch und Deutsch unterrichten. Nicht Englisch und Deutsch, Englisch und Geschichte. Das hat sich dann irgendwann zerschlagen, weil ich dann gemerkt habe, ich weiß nicht, ob ich da Lust drauf habe, diese Art von Studium zu machen. Und heute bin ich an dem Punkt, wo ich sehr viel auch an Schulen Workshops gebe. Das heißt, Schule ist ein Ort, an dem ich viel bin, mit LehrerInnen im Austausch bin und selber mich natürlich auch versuche, in einer gewissen Weise pädagogisch weiterzubilden, im Austausch auch mit Schule. Das heißt, ich habe in den letzten 3-4 Jahren viele Workshops an Schulen gegeben. Und auch dieses Jahr werde ich noch ganz viele Workshops an Schulen geben. Das hat natürlich auch viel mit dem Thema zu tun, weil das Thema Geschlechtergerechtigkeit, Geschlechterrollen, Männlichkeit eben ein Thema ist, an dem wenig geschraubt wird, beziehungsweise wenig Räume dafür gibt. Aber da können wir gleich nochmal spezifisch drüber sprechen. Das heißt, Schule ist ein Ort, an dem ich gerade viel stattfinde, der immer wieder auch in mir ins Gedächtnis gerufen wird, den ich auch als Ort der Aushandlung von Geschlechterrollen spannend finde. Und gleichzeitig kriege ich viele Anfragen einfach aus Schulen. Insofern, Schule ist letztendlich meine Vergangenheit, sie ist meine Gegenwart und sie ist auch gewissermaßen meine berufliche Zukunft in einer gewissen Weise.
Ja, total spannend. Auch danke, dass du das teilst. Vielleicht steigen wir tatsächlich so ein bisschen erstmal in deine Arbeit zum Thema Antifeminismus und Geschlechtergerechtigkeit und so weiter ein. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich bin jetzt hier heute so total aktuell unterwegs. Ist auch nicht immer der Fall. Aber gestern Abend kam eine Recherche raus von Krautreporter, die sich mit dem Thema Rechtsextremismus im Bereich Schule und vor allen Dingen auch mit so Strategien von rechts zum Unterdrucksetzen von Lehrkräften auseinandersetzt und nochmal so ein bisschen darauf eingeht, was ist eigentlich warum ist es eigentlich ein Mythos mit das Thema Neutralität und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht alles aufmachen. Dazu gibt es genug bei mir, dazu gibt es genug im Internet, dafür kann man sich die Reportage angucken, die Recherche angucken. Aber eine Sache ist mir direkt aufgefallen oder vielleicht auch aufgestoßen. Und ich glaube, das passt so ein bisschen auch schon zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich finde es voll wichtig, dass die das Thema auf die große Bühne holen. Ich habe mich total gefreut. Ich habe auch im Vorfeld mit denen via Zoom gesprochen. Die haben wirklich eine riesen Recherche gemacht. Und dann wurde es ja aufgearbeitet für das ZDF-Magazin Royal. Das habe ich mir gestern angeguckt. Es geht eine halbe Stunde ungefähr. Es lohnt sich wirklich. Also ich war so, yes, so finally ist das Thema mal, wird das Thema besprochen und ein bisschen auch in Mainstream dadurch geholt. Und Jan Böhmer, Mann, ich betone das Mann, macht dann so einen Joke, dass man doch besser wieder Penisse kritzeln sollte statt Hakenkreuze. Also er zieht es so ein bisschen als roten Faden, als Joke durch. Das muss man sich angucken, das ist mir klar, aber ich hatte dann direkt dieses Gefühl so, yes, okay, der Joke funktioniert und so, aber das Thema männliches Dominanzverhalten und so, das spielt eben auch in Schule eine große Rolle. Und das Thema Penisse kritzeln ist ein Teil davon, ja, auch in Schule. Deshalb würde ich das vielleicht mal so ein bisschen als Aufhänger nehmen. Was machst du, wenn du dann in die Schulen gehst? Wie sehen deine Workshops so aus? Und wie bist du vielleicht auch dazu gekommen, dich so explizit auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Also ich meine, in der Antidiskriminierungsarbeit insgesamt und dieser Zusammenarbeit zwischen extern und Schule intern und so, gibt es ja viele, viele Dinge, die man beackern kann und muss. Und du hast dich ja schon so ein bisschen spezialisiert. Damit meine ich jetzt nicht, dass du andere Sachen ausblendest. Das ist ja klar, dass du Zusammenhänge herstellst.
Also erstmal vielleicht zu der Frage, was passiert in den Workshops? Das möchte ich einmal vorweg sagen. Also ich gehe da nicht rein und erzähle einfach irgendwas vom Pferd im Sinne von, das ist alles irgendwie selbst ausgedacht. Ich fuße meine didaktische Herangehensweise und auch pädagogische Haltung aus der geschlechterreflektierten Jungenarbeit vor allem. Das heißt, da arbeite ich mit bestimmten Methoden, die sich da auch schon genau durchgesetzt haben. Bis hin zu, genau, ich tausche mich auch viel mit jungen ArbeiterInnen aus. Was könnten auch spezifische Problemlagen sein? Das heißt, für mich geht es im Prinzip erstmal wirklich darum, je nachdem, auch welche Schulklasse natürlich, also in der 8. Klasse mache ich andere, rede ich anders als in der Abi-Klasse zum Beispiel. Aber meine Aufgabe sehe ich vor allem erstmal darin, weil ich natürlich weiß, wie aufgeladen das Thema auch sein kann, auch in so einem Klassenverbund. Da geht es ja nicht direkt darum, dass ich da sage, Leute, wir müssen heute über männliche Dominanz sprechen. Das mache ich dann vielleicht in Theatern oder in Unternehmen. Da geht es vielleicht auch, da gibt es auch andere Problemlagen spezifisch. Aber da, weil ich weiß, dass es ein Thema ist, über das viel diskutiert wird, über das es auch eben keinen Raum gibt, wirklich darüber zu diskutieren, sehe ich meine Rolle darin, erstmal den Gesprächsraum zu öffnen. Das heißt auch wenn es manchmal wehtut, den Raum dafür zu öffnen, dass es erstmal unterschiedliche Positionen dazu gibt. Es kommt aber, wie gesagt, auf die Klasse an. Es gibt Methoden, wo ich wirklich im Hinterkopf über Männlichkeiten nachdenken möchte. Ich möchte Männlichkeiten als Haken nutzen, um darüber zu sprechen, warum ist es eigentlich nicht so cool, über diese Anforderungen ständig zu performen. Und auch durchzusetzen für sich, bis hin zu, ich lasse einfach ein paar Zitate auf die Tafel werfen und lass es mal diskutieren. Da geht es von Zitaten von Andrew Tate, Maximilian Krah, bis hin zu profeministischen Haltungen von Sängern wie John Legend. Das heißt, ich versuche natürlich mit einer klaren profeministischen Haltung in diesen Raum zu gehen, aber den SchülerInnen auch das Gefühl zu geben, dass sie zu dem Thema erstmal gehört werden. Und dann können wir immer noch darüber sprechen. Und ich mache das nie auch in getrennten Räumen. Das heißt, Jungs und Mädels sind oftmals in dieser Logik immer gemeinsam. Das hat auch viel damit zu tun, dass aus meiner Erfahrung, gerade wenn wir über Geschlechterrollen und sowas sprechen, über auch zum Beispiel misogyne Narrative, wenn wir über Fußball sprechen, nutze ich immer so Fußball als als Aufhänger, um über, ne, wo fängt eigentlich Gewalt an, was sind so Narrative, wie können wir die dekonstruieren, warum sollten wir uns nicht immer anfangen, über männliche Vorbilder zu sprechen, gerade im Sportkontext. Das heißt, ich versuche so ein bisschen, ohne Begriffe wie Feminismus, Männlichkeit etc. zu nennen, über diese Themen ins Gespräch zu kommen. Da geht es eben auch um Männlichkeitsanforderungen. In der 8. Klasse ist immer spannend, mal darüber herauszufinden, wie definiert ihr eigentlich einen richtigen Mann, was sind da für euch Parameter, und darüber mal im Klassenverbund ins Gespräch zu kommen, weil dann erstens deutlich wird, es gibt Überschneidungen und gleichzeitig gibt es aber dann auch natürlich Gegenwehr, wo dann zum Beispiel andere Jungs sagen, ja, warum findest du den irgendwie cool? Oder die Mädels, die dann sagen, hey, das finden wir aber nicht cool, weil da und dann, ne, dann passiert das und das im Klassenverbund. Und das Spannende, glaube ich, für mich in meiner Arbeit ist, dass ich auch angefragt werde für, lassen Sie uns doch mal über Geschlechterrollen sprechen und den Raum einfach fürs Gespräch öffnen, sondern es gibt natürlich, und da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal zu sprechen, dass es so eine Vorstellung darüber gibt, zu sagen, hier, wir haben diese Jungs mit Migrationsgeschichte, bitte, bitte, wir haben einen großen Bedarf, über deren toxische Männlichkeit zu sprechen, bitte kriegen Sie das doch mal in den Griff. Und da ist natürlich dann meine Haltung zu sagen, so gehe ich da auch definitiv nicht rein. Weil es gibt von Olaf Jans, der auch Jung- und Männerarbeit in Hannover macht, einen sehr wichtigen Spruch, der sagt, so viel Parteilichkeit wie möglich und so viel Männlichkeitskritik wie nötig. Und in dieser Bewegung verorte ich mich im Prinzip in den Gesprächen. Das heißt, es kann wirklich sein, die Lehrkräfte fragen an, was zu spezifisch Rollenbilder, über auch Social Media und Radikalisierung, über Antifeminismus. Aber Antifeminismus ist da schon wieder ein Schritt zu viel dafür, ne, wenn man das dann wirklich aufdeutet. Deshalb, da nutze ich immer, ich arbeite dann sehr gerne auch mit Zitaten von Jordan Peterson, Andrew Tate, Maximilian Krah und lasse sie mal diskutieren, um dann aber gleich wieder aufzufangen. Es ist mal ein bunter Mix, je nachdem auch, wie die Vorgespräche mit den LehrerInnen ablaufen, was da auch Wissensbestände sind, ob die auch diskriminierungssensibel auch stattfinden. Wie gesagt, in der Regel ist es nicht so. Kommt immer drauf an, aber meine, ich sehe mich, wie gesagt, in der Rolle als Gesprächsöffner, als Impulsgeber und als Person, die natürlich auch eine Haltung hat und die nach außen trägt. Also ich weiß natürlich auch, dass ich als Cis-Mann dann in diesem und mit Migrationsgeschichte vor dieser Klasse stehe und die Leute mich natürlich anders wahrnehmen. Und das mache ich mir natürlich auch zunutze. Darum geht es ja auch ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Punkt.
Ich glaube, das, was du jetzt schon auch ein bisschen ansprichst, eins meiner Lieblingsworte sind ja auch so Spannungsfelder, so die Frage danach einmal, wie nimmt man sich oder wie nutzt man auch die eigene Position und nimmt sie aber auch kritisch wahr in dem Moment, in dem man in so einem Raum steht. Und in der Pädagogik ist es ja nun mal so, dass dadurch auch Spannung entstehen kann. Also manche Dinge sind nicht auflösbar. Also wenn du jetzt in deiner Positionierung in diesem Raum mit unterschiedlichen Kindern sprichst, entstehen auch aufgrund von unterschiedlichen Positionierungen im Raum zu unterschiedlichen SchülerInnen unterschiedliche Spannungen. Das ist logisch und Transparenz darüber ist ja immer ein so ein Weg, aber auch eine entsprechende Vorbereitung und dann so dieser Abgleich, Wunsch der Lehrkräfte, Wunsch der Schule, weshalb man eingeladen wird und dem, was man denn eigentlich überhaupt machen kann.
Total, total. Also das ist aber auch, glaube ich, immer spannend, weil man merkt dann erst recht, wie du schon sagst, wie der soziale Kontext ist, welche Parameter da auch eine Rolle spielen, aus was für einem weißen Blick manchmal diese Diskussionen natürlich geführt werden, und gleichzeitig auch eine Vorstellung darüber herrscht, dass sie denken, ah, da ist auch jemand mit Migrationsgeschichte, der sich zu den Themen äußert und was anbietet, der wird ja auch schon die gleiche Denke haben und uns darin unterstützen, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Und das ist manchmal schwierig zu beobachten und gleichzeitig, du hast ja natürlich mehr Erfahrung, wissen die wenigsten Leute, dass es überhaupt erstmal Räume für diese Themen überhaupt gibt. Also und das ist, da fängt schon an, also wann werde ich angesprochen? Nicht in so einem mehrwöchigen Turnus, sondern in der Projektwoche oder auf Klassenfahrt. Und das sind beides, du kennst dich da besser aus, aber Räume, in denen SchülerInnen grundsätzlich weniger Bock haben, beziehungsweise andere Prioritäten haben für sich im Klassenverbund. Und da dann reinzugreifen, ist ein bisschen schwierig. Es gibt ein Beispiel, vielleicht hast du davon auch mal gehört, für ein pädagogisches Projekt, das heißt Herzsprung in der Schweiz. Mittlerweile auch ein bisschen in Deutschland, aber noch nicht so sehr. Das ist ein 6-wöchiger Workshop der verpflichtend in zwei Kantonen in der Schweiz angeboten wird, wo es um Beziehungsarbeit geht. Also da wird viel über Konsens gesprochen, Beziehung, Liebe. Und in zwei Kantonen ist das verpflichtend. Das heißt, die müssen 6 Wochen und jede Woche 2 Stunden quasi an diesem Workshop teilnehmen. Und da geht es gar nicht um Männlichkeit, da geht es nicht um Antifeminismus, da geht es wirklich um, wie gestalten wir unsere Liebesbeziehung mit 14, 15, 16 Jahren. Das ist total wichtig. Das würde ich mir auch in Deutschland wünschen, dass es mal da so einen Zugang dazu gäbe. Und wir hatten ja auch, also es wird ja viel auch über Adolescence gesprochen, diese Netflix-Serie, wo ein junger Mann, ein Junge im Prinzip durch Radikalisierung auf Social Media unter anderem seine Mitschülerin tötet. Und dass da zum Beispiel in UK ab 2026 verpflichtende Workshops geben soll. Diese Art der politischen Dringlichkeit und Notwendigkeit, die vermisse ich natürlich in Deutschland. Und dann sind wir natürlich gleich wieder in einer bildungspolitischen Frage darüber. Aber die Leute denken, es ist nur so eine bildungspolitische Sache. Eigentlich ist es mehr eine Demokratiefrage, wenn wir uns das beschäftigen. Insofern, genau, merke ich, ich habe mein Wissen um unterschiedliche Schulsysteme, Schulen, Bundesländer, welche Art von, genau, Problemlagen im Kontext von Männlichkeit da eine Rolle spielen. Das, was das Beispiel sagt, du sagtest mit dieser rechten Vereinnahmung auch an Schulen. Die wenigsten sprechen natürlich auch über dieses Spannungsfeld. Ich finde das Wort auch schön. Spannungsfeld von Männlichkeit und Rechtsextremismus und die Verheißungen, die Rechtsextremismus auch für Männer im Prinzip auch bietet, gerade dort, wo zum Beispiel strukturschwache Regionen sind. Insofern, das ist ja auch nicht nur in Ostdeutschland so, das ist ja auch in Westdeutschland so, zum Beispiel im Ruhrpott. Also da bräuchte es, glaube ich, deutlich mehr Erweiterung von Wissensbeständen und Sensibilisierung. Ja.
Ja, ich finde, das ist auch wieder, ich will jetzt auch nicht zu oft den Begriff spannend oder Spannung
Ich finde es aber
bemühen, aber
schön.
es ist, es ist einfach so in der pädagogischen Arbeit, dass anders der Gedanke, der mir gerade dazu auch noch gekommen ist, ist, dass diese Themen oft in so eine, ich sage das jetzt ein bisschen despektierlich, weil ich das wahrscheinlich jetzt einfach nicht besser formuliert bekomme, aber es wird in so eine Erziehungsecke geschoben, ne? Also vor allen Dingen im Gymnasium ist es sehr oft so, habe ich das Gefühl, dass die Schule, und das kenne ich auch von Gesprächen in der eigenen Schule, ne, sich dann so ein bisschen davon frei machen will und auch Lehrkräfte sagen, wir können uns nicht um alles kümmern und manche Sachen sind eben auch Erziehungssache. Und auf der einen Seite stimmt es ja, also man muss schon auch überlegen, was ist Auftrag der Schule und was ist Rolle der Schule und so weiter. Und auf der anderen Seite finde ich aber diese Argumentation auch total spannend, weil wenn man sich mit den Themen auseinandersetzt und auch wissenschaftlich auseinandersetzt, dann beispielsweise Verbindungen erkennt, die du ja gerade auch schon angesprochen hast, also wie hängen Dinge auch mit einer wehrhaften Demokratie letztlich zusammen, was ja wiederum ganz klar Auftrag der Schule sein müsste, dann ergibt sich daraus ja, dass die Rechnung so einfach nicht aufgeht, das so zu trennen. Und das ist das, was sehr häufig im Schulsystem bei diesen Themen passiert, ne? Dass dann gesagt wird, naja, aber das ist ja jetzt kein, also so nach dem Motto, das ist ja jetzt kein Bildungsinhalt. Also das ist ja nicht das Gleiche, wie jetzt irgendwie Formeln in Physik lernen oder so. Und das ist eben bei politischen und gesellschaftlichen Themen auch ein bisschen komplizierter. Das verstehe ich auch, dass es komplizierter ist. Und gleichzeitig fehlt mir da manchmal so die Anerkennung dieser Themen. Also ich weiß nicht, ob dir das auch begegnet oder ob du das auch, ja, manchmal so erkennst. Das ist da manchmal so ein, wo gehört das jetzt eigentlich hin? Und dann gibt es hier mal einen Workshop.
Definitiv. Ich glaube, das ist total wichtig. Ich meine, natürlich, ich hatte eben auch gesagt, ich tendiere manchmal auch dann reflexartig dazu zu sagen, ich weiß, wie viele LehrerInnen irgendwie zu tun haben und mit wie viel Erwartungshaltung sie auch konfrontiert sind und nehme dann LehrerInnen auch immer wieder in Schutz. Und gleichzeitig, genau, wie du schon sagst, die Leute vergessen dann auch, es gibt ja auch Eltern-LehrerInnen-Beziehungen. Wie werden die eigentlich gestaltet? Wer nimmt daran eigentlich teil? Ne, welche Form der Reproduktion von Machtverhältnissen findet da auch eigentlich statt? Was mir zum Beispiel immer wieder begegnet, jetzt im Spezifischen, ist, braucht halt eine ganz spezifische Schulleitung, die das gut findet, die da irgendwie damit sagt, das können wir irgendwie machen. Ich habe in Berlin an einer Schule in Schöneberg mal einen Workshop gegeben, wo der Schulleiter genau auch Migrationsgeschichte hatte, der Lehrer, der mich angefragt hatte, war ein schwarzer Lehrer. Und dann bin ich natürlich ganz anders in diesen Raum gegangen. So. Und das ist, beziehungsweise da gab es eben diese Umkehrung. Da ging es nicht darum, also natürlich, als Lehrerinnen müssen sie natürlich auch benennen, was gewisse Dynamiken im Klassenraum auch beeinflusst. Das kann man ja benennen, aber ohne irgendwie Rassismus zu reproduzieren oder orientalisierende Bilder zu wählen. Aber ich finde diesen Moment von, und da kennst du dich besser aus, das ist, glaube ich, nur so mein naiver Blick darauf, aber die Leute erwarten so viel von Schule, wobei die Schule in einen bildungspolitischen und auch politischen Kontext eingebettet ist, der erstens angegriffen wird, zweitens unglaublich träge ist. Dann haben wir einen Bildungsföderalismus, wo Leute dann sagen, ja, in Deutschland muss alles was passieren. Es gibt unterschiedliche Bundesländer, in denen unterschiedlich Bildungspolitik gemacht wird. So in Berlin lernen die Leute ein bisschen länger zusammen zum Beispiel. Und dann gibt es Bundesländer wie in Baden-Württemberg und Bayern, wo diese Sozialtrennung auch nochmal stärker ist zum Beispiel. Aber da gibt es anders investiert. Da gibt es auch andere Ideen über, wie wir Schule eigentlich als Ort begreifen. Und sobald diese Komplexität nicht aufgehoben ist, können wir nicht ganz Zeit so einfache Lösungsvorschläge über die Schule formulieren oder für die Schule formulieren. Das heißt, ich hatte mal, ich weiß nicht mehr, von wem das war, aber ich fand diesen Gedanken ganz grundsätzlich spannend, mal zu denken, warum könnten wir, wenn die Leute fordern, dann zum Beispiel, dass so wirtschaftliche Kompetenzen, Steuern machen, so Hands-on-Stuff in der Schule auch Raum findet, was ich total wichtig finde. Und gleichzeitig, warum gibt es kein Fach Geschlechtergerechtigkeit zum Beispiel? Warum könnten wir auch darüber sprechen? Aber die Frage ist so ein bisschen, aus welcher Historie ist denn das Bildungssystem in Deutschland überhaupt erst entstanden? Mit welchen Machtdynamiken sind da eingeschrieben? Und genau, ich finde es immer wieder spannend, also Schule ist so komplex, Schule ist auch immer auch ein Ort, an dem, das wird mir immer erzählt leider, oftmals einfach Männer in Schulleitungspositionen sind und die dann solche Themen oftmals, aus meiner Erfahrung, immer sagen, das ist nicht so wichtig, wir haben Wichtigeres zu tun. Und dann will man mit solchen Leuten ins Gespräch kommen und dann ne, die ganzen Argumente anbringen, das ist unmöglich. Also wie viele LehrerInnen mir schon erzählt haben, wie viele Wochen und Monate sie die Schulleitung bearbeiten mussten, um überhaupt Daumen hoch zu bekommen. Und dann muss natürlich auch die Formulierung so gewählt sein, dass es nicht zu sehr irgendwie nach außen dringt, damit vielleicht Eltern nicht irgendwie auf die Barrikaden gehen. Also ich finde, Spannungsfeld trifft da schon sehr krass, weil Schule ist oftmals auch ein Ort der Spannung geworden. Es gibt Gewalt an Schulen, es gibt also unmöglich viele Gewalt. Also, und gleichzeitig ist so, ja, wir haben irgendeine Form von Investitionen geplant, aber bis dann die Gebäude neu saniert werden, bis wir dann an den Punkt überhaupt kommen, an dem Bildung neu gedacht wird. Ich habe mal mit dem Bildungsministerium auch so ein Hintergrundgespräch geführt, auch wo es um die Frage ging, wie können wir Jungs mit Migrationsgeschichte besser verstehen, wie können wir uns dazu sensibilisieren. Also da gibt es in den Referaten schon sehr, sehr, sehr viel Wissen und Austausch dazu, aber dann sprechen wir über deutsche Bürokratie, dann reden wir über deutsche Bildungspolitik. Also bis das dann irgendwie einen Zugang findet versus genau. Also ich weiß nicht, ob wir irgendwann US-amerikanische Verhältnisse haben, wo dann so Elterninitiativen deutlich mehr Einfluss auch gewinnen, auch auf Curricula, aber gleichzeitig denke ich mir so, natürlich lass uns da auch mal drüber sprechen, wie sind diese Beziehungen aufgebaut? Wie können wir da auch Schule als einen Ort begreifen, an dem soziales Umfeld, Eltern mehr darin partizipieren? Und das wäre schön zu sehen. Aber gleichzeitig, ich merke, es überfordert mich in dem Sinne, dass ich manchmal mit zu viel Erwartung dann auch irgendwie konfrontiert werde, sagen, bitte, 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 ändern Sie diese Jungs, bitte. Und ich so, Leute, das ist nicht meine Aufgabe. Entspannung, wie du schon sagst.
Voll, und darin würde ja auch total die Chance liegen. Ich würde sogar noch ergänzen, dass es, also wenn wir jetzt als eine Sache so oder als ein Beispiel nennen, dass sehr oft Männer auch in Schule in Machtpositionen sind, ja, ist Surprise, ne? Aber selbst wenn es nicht so ist, heißt es ja nicht, dass die patriarchalen Strukturen nicht wirken. Also auch Schulleiterinnen können eigentlich nur in so eine Position kommen, in einem so aufgebauten System, was ja nun mal auch ein Abklatsch der Gesellschaft ist, wenn sie sich auch bestimmten patriarchalen Werkzeugen bedienen, ja? Also der bestimmten Verhaltensweisen und so weiter. Das ist sehr logisch, also das und in Leistungsgesellschaft und Kapitalismus und dies, das, da ist ja Schule nicht von befreit. Also da kann man ja noch andere Faktoren so hinzuführen, die das Ganze nicht unbedingt erleichtern. Und dann hat man ja auf der anderen Seite wieder so diese Spannung in Anführungsstrichen, dass gleichzeitig ja Schule auch ein Ort der Politisierung sein kann und auch oft ist, dass SchülerInnen heute natürlich all das vielleicht schwierige Problematik, bei dem sie begleitet werden müssen, du hast Andrew Tate und so angesprochen, dass das existiert, aber auf der anderen Seite existiert ja auch eine Art von, ob man es jetzt Empowerment nennt oder Politisierung erstmal an sich, die ja auch aus einem feministischen Sicht oder Kreis, da haben SchülerInnen ja auch Zugriff drauf, den sie vielleicht, weiß ich nicht, vor 20 Jahren noch nicht so hatten, wenn sie nicht in der Schule damit konfrontiert wurden oder in ihrer Peer Group oder von zu Hause oder so. Und da entsteht ja auch wieder irgendwie so auf der einen Seite so voll, wird die Gefahr größer, ne, und der Einfluss größer und auf der anderen Seite ja auch die Chance und dass das vielleicht auch aufgreifen können, wenn man dann Strukturen dafür schaffen würde, dieser Themen und das bestärken und das gemeinsame überlegen, was bedeutet das denn, wenn euch diese Themen interessieren. Also das ist was ich in Schule schon auch krass merke, dass es auf der einen Seite dass ich Probleme sehe, ja klar, also das ist wie gesagt so ein Mikrokosmos des Makrokosmos, also sehe ich das auch in jedem Klassenraum. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch ganz klar, dass mehr als früher plötzlich Worte da sind und auf bestimmte Dinge auch reagiert wird. Und das ist ja auch was, also womit ich mich auch viel gedanklich auseinandersetze, das nimmst du wahrscheinlich auch wahr, wo man wieder zu dieser Frage kommt, was machen wir damit, ne? Oder was sollten wir vielleicht damit machen, weil es ja auch irgendwo clasht und ja auch eine Chance drin liegen könnte.
Definitiv. Ich finde das total wichtig, dass du das gerade ansprichst. Nämlich, es gibt manchmal auch gerade aus so einer Logik von medialem Diskurs diese Vorstellung, da sind diese Kinder, da sind diese SchülerInnen und die sind total verwirrt, die sind entweder total radikalisiert oder was anderes. Und gleichzeitig ist meine Erfahrung, es gibt ein Wissen, es gibt eine Sensibilisierung, selbst bei den Leuten, denen man vielleicht aus einer weiten Perspektive eine sexistische Einstellung unterstellt oder auch feststellt, und das ist jetzt auch nichts Neues, dass es da ist, selbst die haben Wissen. Das heißt, ich finde es immer spannend und das glaube ich eher auch dieses Gefühl von, wenn man mal mit SchülerInnen arbeitet, will man ihnen ja nicht ständig irgendwas unterstellen, weil dann wird man auch selber nicht entspannt genug, um überhaupt mit denen zu arbeiten, um auch so eine Offenheit für Meinung und, ne, und so, man ist ja dann irgendwo auch zu dem Beutelsbacher Konsens verpflichtet, man auch mal anzuhören. Das heißt, ich plädiere auch, oder nicht ich plädiere, aber meine Beobachtung ist, dass wir SchülerInnen auch mehr zutrauen können. Sie wissen, das, was du sagtest, sie lernen ja auch lernen auch deutlich viel, eignen sich Wissen an, auch durch Social Media. Und dann ist, glaube ich, genau der Moment zu sagen, okay, jetzt habt ihr dieses Wissen, jetzt müssen wir als Demokratie, wir als demokratische Zivilgesellschaft, wir als Menschen, die daran glauben, dass wir Vielfalt irgendwie hochhalten, nach diesen Begriffslogiken in Schulen zum Beispiel, da müssen wir reingehen und auch feministische Antworten darauf geben, auf diese Verunsicherung, die zum Beispiel Jungs erfahren, auf diese Orientierungslosigkeiten, die sie erfahren. Wenn ich eine Anekdote erzählen darf, ich habe vor einigen Wochen auf einer Klassenfahrt mit einer Abiturklasse aus München einen Workshop gegeben, wo wir so einen Vortrag gehalten haben, wo es auch um Geschlechterrollen ging, wo wir wirklich um so einen Austausch darstellen wollten. Und dann waren in der ersten Reihe drei Jungs, die waren so in einem Hemd, die hatten so ein bisschen anzugmäßig Sachen an und immer wenn ich über Andrew Tate, Jordan Peterson, Maximilian Krah etc. gesprochen habe, waren die so, ja, grundsätzlich kann ich das total gut verstehen. So, im Feminismus ist Krebs. Ne? Und Frauen müssen sich Männern unterwerfen. Und die haben dann immer wieder sich zur Aufgabe gemacht, meine Sachen zu kontrollieren, was ich gesagt habe, plus auf ChatGPT mir dann irgendwie Antworten dazu zu geben und so tun, als ob sie da eine Ahnung hätten. Und das war schon tatsächlich sehr einschüchternd für mich, weil ich gemerkt habe, da gibt es Leute, die sind insoweit schon, haben sich auf einen Radikalisierungsweg begeben, an dem sie gerade schwer zurückzuholen sind. Aber dann war es, glaube ich, für mich eine total wichtige Erkenntnis, nämlich zu denken, da ist irgendein Wissen, die haben sich, auch wenn es aus einer sehr problematischen Perspektive ist, mit diesem Thema in anderer Weise auseinandergesetzt. Aber da müssen wir dann vielleicht als Person dann auch einhaken, zu sagen, jetzt lass uns doch mal drüber sprechen. Kannst du dir vorstellen, dass das bei den Leuten so nur verletzend drüber kommt? Und ich war im ersten Moment, dachte mir so, ihr kleinen Leute, bitte, ich raus hier. Aber hätte ich die am Anfang verloren, dann wäre der ganze Workshop weg. Dann hätten die nur noch gestört. Und dann kamen die in der Pause zu mir und meinten so, danke, ich merke, wir sind auf jeden Fall nicht einer Meinung, aber danke, dass sie trotzdem Raum geöffnet haben. Weil als die Jungs dann was gesagt haben, ist natürlich die Hälfte der Klasse aufgestanden und meinte, das geht nicht und das machen wir doch nicht und sowas. Und dann dachte ich mir, ist das, was Schule sein soll, nämlich diesen Raum zu gestalten, aber trotzdem eine Haltung zu haben. Also das ist jetzt für dich nichts Neues, aber du merkst, ich habe mich da so wie pädagogisch erweckt gefühlt im Sinne von, weil die Lehrerin dachten so, ich werde jetzt alles irgendwie so einen Impuls geben, die Leute in eine Richtung schieben, bla bla. Ich bin 90 Minuten bei euch. Was erwartet ihr, wenn ihr 10 Jahre den Scheiß gemacht habt? So. Insofern, genau, ich plädiere dafür, wir SchülerInnen wissen mehr, als wir denken. Sie sind auch nicht Schachfiguren, die die ganze Zeit durch die Gegend geworfen werden. So funktioniert auch Haltung haben nicht, so funktionieren auch Einstellungen im Prinzip nicht. Auch was diese Radikalisierungsdebatten immer angeht, es braucht mehrere Monate, bis sich jemand so sehr stark antifeministisch radikalisiert hat. Aber dann sprechen wir natürlich über die Frage von Medienkompetenzen, Wissensbeständen, geschlechtersensibler Pädagogik auch, was das eigentlich bedeutet in den Rahmen. Also, aber und gleichzeitig auch da muss ich für mich immer wieder realisieren, da gibt es sehr viele engagierte Lehrerinnen und Verbände etc., die genau diese Dinge auch auf dem Schirm haben. Aber wir haben uns daran gewöhnt, Schule auch als Ergebnis von medialer Diskussion irgendwie wahrzunehmen, wie auch die Deutsche Bahn, obwohl es halt auch Leute gibt, die so Dinge wissen, machen, tun, Dinge auf dem Schirm haben. Insofern, SchülerInnen wissen mehr, als wir denken, und das ist aber auch genau, wie du sagst, unsere Chance.
Voll. Und ich würde sogar sagen, das ist eine These, die habe ich hier auch schon öfter in den Raum gestellt, dass das, was du jetzt so beschrieben hast als so einen pädagogischen Aha-Moment, so, das ist, glaube ich, etwas, dass man vielleicht auch wahrnehmen sollte, gesellschaftlich, also auch in Diskursen. Also dass man kann das quasi ja auch die andere Seite der Medaille oder wie auch immer man das jetzt metaphorisch beschreiben möchte, man kann es ja auch umdrehen und sagen, wenn ich das erkenne in so einem pädagogischen Raum, warte, Moment mal, um überhaupt miteinander im Gespräch zu bleiben und dann vielleicht doch was zu erreichen, muss ich auf eine bestimmte Art und Weise auch mich selber in den Blick nehmen, vielleicht meine Planung hier gerade in den Blick nehmen. Pädagogisch agiere ich eben anders, als ich vielleicht auf einem Panel bei oder in Hart aber fair irgendwie sitzen, wenn ich da sitzen würde. So. Und das finde ich schon auch spannend, wenn man überlegen würde, wie würde ich mit der Person jetzt eigentlich sprechen? Also wenn ich den Auftrag, einen pädagogischen Auftrag hätte und diese Person, keine Ahnung, eben jetzt kein 45-jähriger Typ ist oder so. Weißt du, was ich meine? Also so sich dem mal kurz anzunehmen und zu sagen, würde ich dann genau so agieren und wäre es nicht klüger, wenn wir im Dialog beispielsweise bleiben wollen bei Themen, auch mal pädagogisch zu denken, so, ne? Jetzt bin ich natürlich, also ich spreche aus meiner Perspektive, ich erkenne das sehr oft, wo ich so denken würde, ach, es wäre so gut, wenn da jetzt jemand mal sitzen würde, der so ein bisschen einen anderen Blick auf diese Diskussion hätte oder so. Aber ich glaube, das ist schon, also das kann in beide Richtungen funktionieren und es ist schon spannend auch, ja.
Definitiv, definitiv. Also du plädierst also für mehr Pädagogik in der
Gesellschaft. Ich glaube, ich werde nicht erfolgreich sein, aber.
Ja, aber ich finde es insofern, glaube ich, aus so einer Haltung heraus total wichtig und gleichzeitig, und da kannst, ne, da bin ich auf deine Meinung und Haltung gespannt, finde ich es trotzdem wichtig, in den Momenten, wie du auch eben dargestellt hattest, in Momenten, wo es antifeministische Angriffe auf Schule als Ort gibt, in dem es rechte Angriffe auf Schule als Ort gibt, verändert sich natürlich auch so ein bisschen die Position, aus der man oder die Notwendigkeit, mit der man als Lehrkraft vielleicht auch sprechen muss, um genau diesen antidemokratischen, antifeministischen Spektrum auch irgendwie zurückzuhalten. Und das, glaube ich, ändert natürlich auch so ein, genau, oder erschwert, glaube ich, diesen Moment von, wir müssen trotzdem zuhören, von, es muss auch klare Meinung haben. Aber grundsätzlich finde ich dieses, habe ich in diesem Moment erfahren, es geht, glaube ich, eher darum, das ist ja meine Erfahrung auch in den Gesprächen mit Jungs oder auch die Erfahrung von das, was ja Jungenarbeit im Prinzip auch macht, nämlich die Jungs erstmal so anzunehmen, wie sie sind und da gar keine Anforderungen, keine Folie drüber zu werfen. Weil wir wissen, wenn ich denen kein Angebot gebe, gibt es Millionen Angebote, die sie trotzdem wahrnehmen. Das heißt, face-to-face ein Angebot zu machen, sagen, hey, es ist okay, wie du bist, und auch nicht direkt zu erwarten, dass sie dann sofort Sexismus verlernen und dekonstruiert haben, checken, was Antifeminismus ist, die werden blöde Sprüche machen. Das tue ich auch. Auch wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe. So. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, weil wir wissen auch aus Studien, es gibt ja so eine Dreiteilung. Wir haben auf der einen Seite, das war vom Bundesforum Männer eine Studie, ein Drittel ungefähr der Männer haben progressive Haltung, was Geschlechterbeziehungen angeht und Gleichstellungsfragen angeht. Auf der anderen Seite haben wir ein Drittel, die sind komplett lost. Die können wir im Prinzip auch nicht mehr erreichen. Die sind antifeministisch fertig, antifeministisch, sexistisch eingestellt. Aber in der Mitte gibt es auch ein Drittel, die jetzt mit bestimmten Begrifflichkeiten und Diskursen nicht so viel anfangen können, aber sie haben trotzdem, die sind gesprächsbereit. Und da muss, glaube ich, auch unsere Arbeit ansetzen. Das heißt, auch da bin ich immer so, ey, wir müssen ihnen zuhören, weil wir können es als Demokratie nicht leisten, mit diesen Jungs und Männern nicht mehr zu reden. Weil wenn wir das nicht tun, dann werden das Leute, die antidemokratisch morgen eingestellt werden. Und das könnten dann auch Rechtsextreme von morgen werden. Da geht es auch gar nicht darum, dass ob das jetzt weiße oder auch nicht weiße Jungs sind. Wir wissen auch, dass auch in Kontexten von muslimischen Kindern auch unterschiedliche algorithmische Erfahrungen passieren. Nämlich, es gibt diesen Begriff der Alt-Walla, also nicht Alt-Right, sondern Alt-Walla. Das ist so eine, wo es im Prinzip auch in islamistischeren und auch sehr stark religiösen Kontexten Verbindungen zwischen Rechtsextremen und Islamisten gibt in der Diskussion darüber, wie Geschlechterrollen und Geschlechterbeziehungen aussehen sollen. Also auch da müssen wir auch diese Jungs auch in ihrer Komplexität auch wahrnehmen, aber auch da mit genug Männlichkeitskritik wie nötig. Und das ist, glaube ich, immer wieder die Schwierigkeit, aber genau, da kommen wir gleich dazu, weil ich hatte nämlich auch noch, genau, ich komme jetzt gerade in so eine, ich merke im Prinzip, wie unglaublich komplex Pädagogik eigentlich ist und gleichzeitig, wie total wirksam sie für einen auch sein kann. Ich erzähle dir nichts Neues, ich sitze hier so ein kleiner Erster im Pädagogik-Seminar ist, aber ich finde es trotzdem spannend, weil ich natürlich außerhalb der Schule stattfinde. Ich bin nicht Teil der Schule. Genau, aber das wollte ich nur damit sagen. Es ist wichtig, diese Räume zu gestalten, pädagogisch Leuten zu begegnen, weil sonst, und das wissen wir eben aus Studien, sie sehr schnell woanders sind und dann wird es schwer, sie da rauszuholen.
Ich würde auch sagen, das ist auch genau das, wofür ja so ein Denkraum dann auch da ist. Ne? Man hat ja ganz oft gar keine Zeit, genau über diese Sachen so nachzudenken, weil man permanent irgendwie im Handeln ist. Man bereitet einen Workshop vor, man macht dies, man das, ich mache Unterricht oder whatsoever. Und genau deshalb ist es ja auch voll gut, zwischendurch mal innezuhalten und zu sagen, was machen wir hier eigentlich und in welchen Bereichen, also wo, wie hängt das alles zusammen und warum ist das eigentlich so komplex? Und findet es gerade bei dem Thema, also ich glaube, da könnten wir, keine Sorge, das werden wir nicht machen, ne? Aber da könnte man wirklich Stunden um Stunden drüber sprechen. Gerade auch, was beispielsweise auch Antifeminismus, ich habe da auch eine Folge zu gemacht im Rahmen von so einer Ausstellung, die hier in Köln war, mit den zwei KuratorInnen, was Antifeminismus auch für ein verbindendes Element von unterschiedlichen Radikalisierungsformen auch sein kann und so. Ne? Also ich meine, da bist du auch Expertin, weil du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass es ja auch immer wieder in unterschiedlichen Ideologien Verknüpfungen gibt. Und wenn wir anfangen, das zu dekonstruieren oder zumindest uns auch anzuschauen, dann kann das natürlich auch unsere pädagogischen Entscheidungen beeinflussen, weil wir merken, warte mal, es reicht eigentlich gar nicht aus, nur zu dieser Sache zu arbeiten und wir müssen Strategien entwickeln. Und das darf auf der einen Seite nicht zu komplex sein, aber es darf eben auch nicht zu unterkomplex sein. Und das ist ja immer auch eine didaktische Herausforderung und so weiter, dann mit diesen Themen zu arbeiten. Die Zeit schreitet voran. Es geht einfach sehr schnell. Und ich würde schon gerne auch nochmal auf dein Schreiben zu sprechen kommen. Wir haben ja am Anfang also schon gesagt, dass du auch zwei Romane geschrieben hast und ich lese sehr gerne. Ich bin Deutschlehrerin, ich interessiere mich sehr für Literatur und ich würde auch gerne darüber sprechen. Vielleicht schlage ich die Brücke so, dass wenn ich jetzt so mit dir spreche, würde ich eher denken, du kannst bestimmt voll gut so ein Sachbuch über diese Themen schreiben und beschäftigst dich auch wissenschaftlich damit und so, aber das ist ja genau das, was du nicht machst in diesem zweiten Bereich deiner, ich nenne es jetzt mal Arbeit.
Arbeit ist auf jeden Fall. Ja, ist auch, von, ja. Der Prozess fühlt sich sehr stark nach.
Vielleicht so ein bisschen, wie hängt das für dich zusammen oder gibt es da überhaupt irgendwie Zusammenhänge zwischen dem, wo wir gerade so drüber gesprochen haben und deinem literarischen Schreiben? Und du kannst natürlich auch sagen, nee, überhaupt nicht, das sind zwei verschiedene Schuhe und mich jetzt umlenken?
Überhaupt nicht. Ich finde das eine tolle Frage. Also ich glaube, mein Schreiben ist immer auch in die Arbeit eingeschrieben, die ich tue und andersrum eben auch, weil ich glaube, ich würde gewisse Figuren nicht so zeichnen, wenn ich diese Prozesse nicht auch bei mir anders denke. Gerade im zweiten Buch, wo ich mich insoweit aus dem Fenster gelehnt habe, eine Freundinnenschaft zwischen zwei jungen Frauen zu beschreiben, allein das war schon für mich eine große Herausforderung. Gleichzeitig beschreibe ich im Buch ja auch eine Art der narrativen Selbstbefragung auch hinsichtlich der Beziehung zu meiner Mutter, die natürlich auch geprägt ist von patriarchalen Gewaltdynamiken. Also da geht es natürlich auch darum. Insofern, und gleichzeitig, ich schreibe autofiktional, das heißt, es wird immer an meinem Leben entlang sein. Das heißt, mein Schreiben bin ich Das heißt, das kann ich nicht weghalten, aber klar, ist die eine Sache, das literarisch irgendwie zu verdichten, und da steckt eine andere Form der Arbeit drin. Aber ich habe mir zur Aufgabe gemacht, mein Leben auch aufzuschreiben, nicht im Sinne von Knausgard, dass ich jede Scheiß 1000 Seiten schreibe, sondern wirklich mich diese Themen in mir selbst stattfinden, arbeiten, und ich dieses Stattfinden, dieses Abarbeitens auch literarisch verdichten möchte und da auch Angebote schaffen möchte, weil jetzt könnte man denken, jetzt kommst du erst jetzt auf den Gedanken, deine Beziehung zu deiner Mutter zu reflektieren, und ja, dann sage ich, ja, das ist halt der ehrliche Prozess. Das heißt, natürlich geht es darum, aber ich finde es ganz spannend, weil wenn man sich so ein bisschen einen Schritt zurückgeht und fragt, habe ich mir irgendwann mal überlegt zu schreiben, Literatur irgendwie Geld zu verdienen, Bücher auf den Markt zu bringen. Das klingt ja alles schon so total groß und sehr utopisch. Und ich bin in der Recherche für das Gespräch mit dem Bildungsministerium auf einen Begriff gestoßen, aus einem Paper von der Uni Kassel 2017, das heißt Migration, Bildungsaufstieg und Männlichkeit, wo es einen Begriff gibt, den du vielleicht auch kennst, der heißt Stereotype Threat. Ich wusste nicht, was es ist. Da geht es im Prinzip darum, dass es gibt negative Auswirkungen von ethnisch, kulturell oder sozial geprägten Stereotypen auf Bildungsprozesse bei jungen Männern. Das heißt, ganz konkret, wenn dir ständig ganze Zeit in den Medien und auch von LehrerInnen gesagt wird, dass du nichts schaffst, dann schaffst du es auch nicht. Dann stellst du dir selber auch vor, das wird nicht. Und so bin ich auch aufgewachsen. Ich erinnere mich an eine Situation, das war auch in der Grundschule. Wir hatten ein Diktat geschrieben, ich hatte keinen Fehler. Und meine andere Klassenkameradin Julia, die war sowieso super, die hatte auch keinen Fehler. Und dann hatte die Lehrerin alle vor die Klasse gebeten, um die Tests abzuholen. Und dann meinte sie so, Andel, du hast null Fehler gemacht. Ich so, was? Ich? Das kann nicht sein. Ich bin Türke. Das geht nicht. Und das ist mir dann quasi groß geworden, dass es dafür einen Begriff gibt. Und auch mit dieser Art und Weise, ne, da gibt es ja zum Beispiel auch Debatten darum, welchen Einfluss auch Thilo Sarrazins Deutschlandschaft sich abgespielt hat. In der Art und Weise, wie über Intellekt, Leistungsbereitschaft oder auch rassistischer Biologisierung diesen Einfluss drauf gehabt hat, wie dann auf einmal auch über diese SchülerInnen gesprochen wird, über diese Menschen gesprochen würde, und dass das natürlich diese diskursive und mediale Auseinandersetzung und auch Andersmachung, Fremdmachung und Problematisierung verstärkt hat. Und das ist das Spannende, in diesen Studien wird ja ganz explizit gesagt, diese Jungs und auch diese SchülerInnen, die wissen um diese Debatten, und das hat natürlich daraus einen Einfluss auf ihre Bildungsaspirationen. Und das finde ich spannend, ne? Stichwort Gymnasium, ich war auf einer kooperativen Gesamtschule. Alle unter einem Dach, aber trotzdem Gymi, Real und Hauptschule. Und es gibt eben in diesen Studien, sagten so, es gab viele Leute, die auf Gymis waren, also Jungs mit Migrationsgeschichte, deren Leistungen aber abgefallen sind, einfach weil sie gemerkt haben, ihnen wird suggeriert, sie gehören hier nicht hin. Also auch, ne, so kulturell und Klasse. Aber als sie dann zurück in die Hauptschule gingen, weil es eher ihrem Umfeld entsprach, wurden sie einfach mal deutlich besser, sie hatten deutlich mehr Lust auf Schule etc. Das nur so vorneweg. Es hat natürlich einen Einfluss darauf, wie auch in der Schule mit dem Umgang wird. Das heißt, wäre mein Vater nicht mein Lehrer gewesen und Lehrer in meiner Schule gewesen, hätte wahrscheinlich auch nicht so viel von mir gedacht. Also da gab es einen Glücksgriff. Das heißt, das Schreiben ist natürlich auch ein Ergebnis davon. Also ich bin ein Ergebnis von Schule, weil mein Vater in der Schule Geld verdient hat und diese Haltung auch bei uns hineingetragen hat. Das heißt, ich bin immer in so einem sehr intellektualisierten, also aus vaterlicher Perspektive intellektualisierten Kontext aufgewachsen, wo viel gelesen wurde. Und aber um so Fragen von Geschlechtergerechtigkeit, Feminismus, das hat bei uns jetzt absolut keine Rolle gespielt. Also Literatur ist für mich immer noch so ein sehr utopischer Moment. Ich merke immer wieder, wenn ich da mit Leuten hänge, wo ich denke, ich habe ihre Bücher gelesen, aber sitze ich mit denen an einem Abendessentisch. Das ist für mich immer noch nicht glaubhaft, das, was ich tue. Und das sage ich nicht aus so, ich habe gar nichts erreicht, aber im Gegenteil, aber es fühlt sich immer noch so an und ich versuche immer noch in mir herauszufinden und abzuarbeiten, warum das so ist und warum das immer wieder dann auch hochkommt.
Ein bisschen ist mir das bei der Lektüre, glaube ich, auch jetzt, wo du auch drüber sprichst, auch oder wird mir das vielleicht auch jetzt noch bewusster. Das Buch ist ja, da kannst du vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen mehr zu sagen, aber es ist ja in so zwei Stränge aufgeteilt. Du hast gerade schon gesagt, der eine beschreibt eigentlich eine Freundinnenschaft so, und da hast du ja wahrscheinlich auch im Schreiben eher so eine Außenperspektive drauf, oder? Auch wenn es natürlich irgendwie verwoben ist. Der andere Teil beschreibt deine Auseinandersetzung mit deiner sterbenden Mutter und eurer Beziehung. Dieser Teil ist sehr viel suchender und der ist auch in Teilen sprachlos im Schreiben. Also es geht auch um Sprachlosigkeit, auch innerhalb der Familie, auch aufgrund oder vor der Folie dieser Situation, die ja auch sprachlos macht, mit Sicherheit in Stellen. Und der andere Teil ist für mich auch sehr viel erzählender. So, also jetzt in so einem, ja, LeserInnen-Verständnis, das erzählt natürlich alles, aber so, das ist so ein bisschen so, okay, das liegt weiter in der Vergangenheit, da gucken wir mit ein bisschen mehr Abstand drauf, obwohl die Verbindungen natürlich klar werden und die sich auch so ein bisschen gegenseitig dann erklären, die Teile. Aber ja, das finde ich sehr spannend, dass man das, was du gerade beschrieben hast, vielleicht auch im Text wiederfindet, so das Suchende.
Danke, dass du das zusammenfasst. Ja, ich bin noch nicht so weit in dem Sprechen über das Buch, dass ich so coole, knackige Sätze schon hätte. Aber ich finde es aber total besonders, weil ich dann auch schon merke, dieses Suchen, um auf einen Bogen zu spannen zu deiner ersten Frage, was zu tun hat. Das Schreiben ist für mich immer ein Suchen. Und das ist ein Suchen nach patriarchalen Dynamiken in mir selbst, aber es ist auch ein Suchen nach Identität und Verortung und natürlich auch Familienstrukturen sich verändern jetzt in dem spezifischen Kontext im Buch. Aber auch da, dieses Suchen war jetzt nicht eine literarische Entscheidung, sie war das Ergebnis meiner eigenen Lebensrealität. Und das finde ich dann immer wichtig, das zu sagen, weil ich habe, genau, das bin ich in dem Moment und ich kann das nicht davon loslösen. Aber ja, dieses Suchen war mir dann tatsächlich insofern wichtig, weil es natürlich auch einen gewissen Schmerz hatte. Ich habe darin sehr viel Trauer auch gesehen in dieser Abarbeitung, weil ich gewissermaßen auch schon eigene Schuldgefühle meiner Mutter gegenüber aufarbeite. Und das ist nicht die schönste Sache, die man tut, aber sie ist insofern, weil sie vielleicht auch schmerzvoll ist, weil sie auch gewisse Dinge in der Beziehung auch auf den Tisch legt, aber auch heilend, weil ich das. Es wäre mir sonst schwer gefallen, überhaupt dieses Buch zu schreiben, wenn ich nicht auch gesagt hätte, da gibt es etwas, wofür ich mich, wenn ich ehrlich bin, entschuldigen muss. Und das ist dann vielleicht auch diese sogenannte existenzielle Dringlichkeit. Das ist ein Begriff von Daniela Dröscher, eine gute Freundin ist, die meinte, es braucht immer eine existenzielle Dringlichkeit. Und die war auf jeden Fall gegeben. Und diese Dringlichkeit ist dann nicht nur eine, ich beschreibe die Beziehung zu meiner Mutter, sondern bei mir ist ja auch immer eine Frage nach, was sind da für Dynamiken, was für Machtverhältnisse finden da statt und wie muss ich mich auch als Mann in dieser Beziehung hinterfragen?
Glaubst du, dass der Teil der Freundinnenschaft oder die Entscheidung, auch darüber zu schreiben, das dann auch ergänzt oder so ein bisschen ausbalanciert? Also das bekommt ja dadurch auch sehr viel Raum. Also das finde ich auch spannend. Du hättest ja auch die Geschichte anders erzählen können. Also du hättest ja nicht über die Freundschaft schreiben müssen.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, jetzt, wo du es so mir spiegelst, ja, weil für mich war die Entscheidung auch, nicht nur meine Mutter im Todeskampf zu erzählen, was ja auch schon eine Form der komisch wäre, so dann darüber nachzudenken, während sie stirbt, was ja auch total seine Legitimität hätte, weil es ist eine dringliche Situation. Aber diese Entscheidung, auch diese natürlich auch dann deutlich fiktionalisiertere Vergangenheitsstrang zu erzählen, war auch zu sagen, da geht es nicht nur um, meine Mutter ist nicht nur der Tod, meine Mutter ist auch das Leben und der Traum, etwas aus sich zu machen. Das heißt, natürlich habe ich versucht, mich so, also durch die Einarbeitung in türkischer Geschichte, in ihre Vergangenheit, mich ihr auch zu nähern und in dieser Annäherung auch eine Form der vielleicht auch zu spät stattfindenden Auseinandersetzung und auch Begegnung mit meiner Mutter zu schaffen.
Voll. Also es ist dir auf jeden Fall gelungen, aus meiner Perspektive. Ich habe viel beim Lesen darüber nachgedacht, wie diese beiden Teile zusammenhängen, während man, ja, manchmal ganz ehrlich, auch, also ich habe auch gedacht, oh gut, kommt, dass jetzt nochmal dieser Teil kommt. Also das ist zwischendurch wechselt. Es ist auch für die LeserInnen vielleicht ein bisschen entlastend in bestimmten Momente, so in bestimmten Momenten. Ich finde es total spannend. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich interpretiere jetzt mal aus unserem Gespräch heraus, bestimmt auch ähnlich, welche Rolle so Literatur dann auch spielen kann bei diesen Themen und wieso es auch wichtig ist, dass es so verschiedene Wege gibt, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Meine Traumvorstellung ist immer so ein bisschen, irgendwann so ein, vielleicht so ein Sammelband zu schreiben, nicht zu schreiben, herauszugeben eher, wo sich mit Themen, also ich könnte jetzt mal, sagen wir mal, wir nehmen das Thema Antifeminismus so, aus verschiedenen Perspektiven, aber auch in verschiedenen Formen auseinandergesetzt wird. Das gibt es leider sehr selten. Und ich kann auch verstehen, dass es auf dem Buchmarkt wahrscheinlich nicht gut funktioniert und so. Aber wenn, für mich wird es so ein bisschen wie so eine Traumvorstellung, wenn es so ein Buch gäbe, wo es sowohl Essays und wissenschaftliche irgendwie Studienzusammenfassungen zum Thema gibt, aber vielleicht auch Lyrik und vielleicht auch einen literarischen Text und die irgendwie zusammenhängen und es den LeserInnen selber auch überlassen wird, diese Zusammenhänge rauszufiltern, aber man irgendwie unterschiedliche Zugänge dadurch bekommt. Und das spiegelt ja ein bisschen letztlich deine Arbeit wider, ne? Also so zumindest diesen Gedanken, dass es sehr unterschiedliche Wege gibt, sich damit auseinanderzusetzen.
Total, total. Ich sag mal so, ich habe für mich immer versucht, nicht zu verkomplizieren, was Literatur für mich bedeutet, weil ich dann oftmals mich auch in der Auseinandersetzung und dem Schreiben aus meiner eigenen Perspektive irgendwie absetze und auf ein Podest stelle, um dann über irgendwas zu schreiben, sondern ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die ich so über meine Eltern auch mitbekommen habe, von beiden, war es immer so sehr, also keine Angst vor einer, in Anführungszeichen, Niedrigschwelligkeit zu haben oder auch mit dem Herzen zu schreiben und auch das aufzuschreiben, wie ich auch vielleicht spreche, weil es einen Zugang schafft. Und gerade beim ersten Buch im Morgen wächst ein Birnbaum, da hatte ich einen ganz spezifischen diskursiven Drang. Das war dann natürlich eine literarische Auseinandersetzung, aber es war vor allem auch ein Angebot an viele, die sich eben dann vielleicht über andere Wege nicht hätten angesprochen gefühlt. Aber die Rückmeldung, die ich dazu bekommen habe, auch von vielen Jungs und Männern, die war überwältigend im Sinne von, gut, dass ich mich dann gesehen habe und ich habe mir Fragen gestellt. Und das ist dann, glaube ich, auch das, um die Brücke zu schlagen, auch zur pädagogischen Haltung. Sollen die da rausgehen und sich zertifiziert Feministen nennen oder sollen sie ein, zwei Fragen mitnehmen, die sie für sich selber nachhaltig beantworten? Das ist, glaube ich, das, was jetzt auch passiert. Das heißt, Literatur ist natürlich auch immer Mittel zum Zweck, aber ist für mich natürlich auch als kleine verträumte Person auch immer schon ein Zweck genug, weil ich einfach schreibe und vielleicht manchmal auch keine anderen Worte finde, außer die auf dem Papier. So. Und es hilft mir. Es hat natürlich auch, ich mag diesen therapeutischen Blick darauf nicht, aber wenn die eigene Mutter im Sterben liegt, dann ist Schreiben ein Halt. Und wenn ein Halt, was ein Halt ist, ist eine Routine. Und was eine Routine ist, hat für mich immer was Therapeutisches. Insofern, genau. Aber beim ersten Mal war es mehr diskursiv. Ich habe auch, glaube ich, fast gar keine literarische Rezension bekommen, sondern es waren viele, viele Interviews, wo es viel um migrantische Männlichkeit. Aber es war genau da, wo ich reingehen wollte. Ich wollte ja genau in diese Diskurse reingehen. Und Tod ist jetzt auch kein Thema, mit dem sich viele Leute gerne irgendwie beschäftigen, über das sie gerne lesen. Aber das Buch erzählt, wie gesagt, Tod ist nur so ein bisschen der Rahmen, aber das, was eigentlich stattfindet, ist eben viel mehr. Insofern würde ich mich freuen und deshalb freue ich mich auch, wenn so Leute mein Buch gelesen haben und mir dann sagen, wie sie es gelesen haben. Finde ich absolut krass, krass spannend und nehme total auch viel mit. Insofern danke, dass du es gelesen hast.
Ja. Das geht jetzt schon so ein bisschen. Ich könnte wirklich noch sehr lange weiterreden, aber ich will natürlich auch die HörerInnen nicht überfordern und ihnen auch noch Raum geben, es selber zu lesen. Damit deute ich so eine Hausaufgabe von meiner Seite an, obwohl ich eigentlich gar keine stellen darf. Aber ich glaube, es ist klar, dass ich das empfehlen würde. Du darfst aber gerne so gegen Ende des Gesprächs überlegen, was du vielleicht HörerInnen mit auf den Weg geben wollen würdest als eine Art Hausaufgabe. Und auch mir natürlich. Ich höre dir jetzt gerade auch zu.
Ja, wie du schon sagst, Hausaufgabe, man bringt es ja in so eine Machtposition, die ich schwierig finde. Aber ich glaube, ich würde es als Impuls vielleicht mitgeben wollen. Das, was du ja auch schon sagtest und wo wir, glaube ich, beide einen gemeinsamen Blick drauf haben, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, dass unabhängig davon, wie problematisch strukturelle Gegebenheiten sind, wir leben im Kapitalismus, wir leben in rassistischen Strukturen etc., aber dass man nicht unterschätzen darf, wie wichtig es ist, manchmal Leuten eher zuzuhören. Das meine ich vor allem auch in der Beziehung zwischen Jungs. Das ist da, also ich plädiere quasi an alle Männer und Jungs, die diesen Podcast hören, unterschätzt nicht, wie stark und wichtig es sein kann, einmal mal mehr nachzufragen, wie es geht und da auch mal sich anzunehmen, auch dieser Probleme und diesen Rissen, die sie vielleicht auch da sind. Weil das könnten die Momente sein, wo Leute sagen, das hat was sowas in mir ausgelöst, das ist ihnen vielleicht hätte auch schlechter gehen können, aber dadurch, dass du einmal da warst, ist was Besseres passiert. Das heißt, ich plädiere immer mehr für Zärtlichkeit, ich plädiere für gegenseitiges Zuhören und ich plädiere dafür, dass wir uns gegenseitig natürlich mehr einfach zuhören, um zu verstehen, wo die Probleme liegen. Insofern, genau, lass uns mehr Pädagogik in unseren Alltag und Haltung bewahren und genau, und nicht aufhören, auch vor allem uns gegen Diskriminierung einzusetzen und das im Spezifischen auch bei Jungs, bei Gewalt gegen Frauen und Femizide.
Vielen, vielen Dank. Ich applaudiere mal leise. Ich glaube, ich gehe hier raus und denke auch noch ein bisschen über so Verhältnisse, Pädagogik, Literatur, Spannungsfelder, yay, nach. Ich danke dir sehr für deine Zeit, dass du dir die an einem Samstag genommen hast. Ich danke dir sehr für die Bücher und für deine Arbeit und freue mich auf das, was noch so kommt und folge und beobachte natürlich ganz fleißig.
Dankeschön. Danke auch dir für deine Arbeit.
Und an alle anderen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bye.
Wir bringen zwei hochaktuelle Bildungsaufträge unserer Zeit zusammen. Inklusives Lernen und die diskriminierungssensible Vermittlung von Vielfaltsthemen.
Das Bildungsinstitut für inklusive Vielfalt hat jetzt etwas Neues für alle, die mit Jugendlichen arbeiten. Lasst uns ist ein Bildungsmaterial, das sexuelle, romantische und geschlechtliche Vielfalt empathisch und alltagsnah behandelt. Ob in der Schule, im Jugendzentrum oder in der Schulsozialarbeit. Das Bildungsmaterial ist in allen Lernorten anwendbar.
Dabei arbeiten wir mit einem weiten Verständnis von Inklusion. Ob hinsichtlich Sprache, Hören, Sozialverhalten oder auch kognitive Fähigkeiten. Und mal ehrlich, ist nicht jede Lerngruppe in sich vielfältig? Deshalb gibt es für pädagogische Fachkräfte übersichtliches und anwendungsorientiertes Begleitmaterial mit konkreten Tipps, auch für den Umgang mit Diskriminierung während der Anwendung. Und wer dabei noch Unterstützung möchte, wir bieten auch Materialschulungen und thematische Fortbildungen an. Unser Ziel ist Handlungssicherheit im Umgang mit Vielfaltsthemen und zwar jeden Tag.
Ihr interessiert euch für unser Bildungsmaterial? Da schaut mal in unserem Online-Shop vorbei. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Wenn ihr mehr über das Bildungsinstitut oder zu unserem aktuellen Fortbildungskatalog erfahren wollt, kommt auf unsere Website. Dort gibt es jede Menge Informationen dazu. www.bildungsinstitut-inklusive-vielfalt.de. Da findet ihr auch einen Blog mit fachlichen und pädagogischen Facts und jede Menge Theorie. Im nächsten Bildungsmaterial wollen wir das Thema Behindertenfeindlichkeit bzw. Ableismus in den Fokus nehmen. Ob sichtbare oder nicht sichtbare Behinderungen, Neurodivergenz oder der Diskurs um sogenannte Normkörper. Das Thema geht uns alle an, denn Menschen sind nicht behindert, sondern werden durch Barrieren an der gesellschaftlichen Teilhabe gehindert. Im September ist deshalb unser Crowdfunding. Mit eurer Hilfe wollen wir das Thema handlungssicher gestaltet an alle Lernorte bringen. Schaut deshalb sehr gerne mal auf unsere Kampagnenseite bei Startnext vorbei. Der Link dazu findet ihr in den Shownotes dieser Folge.
Lasst uns, weil echte Vielfaltsbildung, Diskriminierungssensibilität und Inklusion zusammendenkt.